zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vom Ölbaum und seiner Wurzel. Wenn wir auf diesen Gedenknachmittag, diese Tagung zu Maria Neubrand schauen, dann könnte man ja sagen, also das ist ja so ein Hybridformat. Einerseits schauen wir auf Maria, die Person, die Tochter, die Schwester, die Freundin, die Weggefährtin. Und andererseits schauen wir eben auch auf Maria, die Wissenschaftlerin. Aber wenn wir das richtig verstanden haben, dann lässt sich bei der Person Maria Neubrand das eine überhaupt nicht vom anderen trennen. Und das, was man vielleicht achselzuckend sagen könnte, das ist ja ein Hybridformat. Ich glaube, das ist das einzige Format, das Maria Neubrand auch nur annähernd gerecht werden kann. Jetzt kommen zwei Mitglieder des Gesprächskreises Juden-Christen, nämlich Professorin Susanne Thaler-Bardon und Professor Heinz-Günther Schöttler. Und was immer ihr uns jetzt zumutet, ich denke, ihr werdet uns gut an der Hand nehmen.
Ja, einen herzlichen Gruß auch meinerseits. Ich bin richtig angetan, angerührt, weil ich Maria eigentlich so gut nicht kannte aus vielen wirklich intensiven Begegnungen, aber ich habe sie neu kennengelernt. Und das hat mich einfach bewegt. Ich stehe hier, die Susanne dort, wir sind ein Doppelpack. Wir wollen Ihnen einen ganz kleinen Einblick geben in etwas, was Maria sehr wichtig war, nämlich die Ölbaum-Metapher im 11. Kapitel des Römerbriefes des Apostels Paulus. Und ich vermute, Sie werden merken, auch mit Hilfe von Maria werden wir diese Metapher nicht schlüssig bis ins Letzte klären können. Denn Susanne wird andere Aspekte reinbringen. Aber das war es ja auch, worum es Maria ging. Beim Fragen nicht ans Ende zu kommen, denn die Fragen sind allemal kräftiger als die Antworten. In den drei Kapiteln Römer 9, 10 und 11 ringt Paulus mit der Frage, ob Gott sein Volk Israel verstoßen habe. Sind etwa, so fragt er sich, diejenigen aus dem Volk Israel, die nicht wie er, Paulus, in diesem Jesus von Nazareth, den Christus, den Messias Gottes sehen können, sind diese nicht gestrauchelt und zu Fall gekommen? Natürlich ist es für Paulus keine Frage, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Denn, so sagt er im Prolog zu den drei Kapiteln, den Kindern Israels gehören die Verheißungen. Präsenz, Gegenwart. Paulus führt vielmehr einen Diskurs. Er will erklären, er will begründen, dass einerseits die Gnadengaben und die Berufung durch Gott unbereubar oder unwiderruflich sind, Römer 11, 29, und auf der anderen Seite eine verschwindend kleine Gruppe unter Israel in diesem Jesus von Nazareth den Christus, den Messias erkennt. In diesem Diskurs ist Paulus zutiefst persönlich engagiert. In dem bereits erwähnten Prolog sagt er, ich habe großen Schmerz und mein Herz hat unaufhörlichen Kummer und ich wünschte, selbst verflucht zu sein und so vom Gesalbten, also von Christus getrennt zu sein, zugunsten meiner Geschwister, meiner Landsleute, der Herkunft nach. Paulus spürt sich davon, dass die überwältigende Mehrheit seiner jüdischen Geschwister das Vertrauen, vielleicht sollten wir sagen den Glauben, aber ich meine besser, das Vertrauen an Jesus als den Christus nicht teilt, persönlich zutiefst betroffen ist. Und deshalb ist er in dem Diskurs, den er führt, auch so persönlich involviert. Und vermutlich, weil er so persönlich involviert ist, geht wie so vieles bei ihm nicht auf. Das macht ihn sympathisch. Ich kann den wichtigen und gewichtigen Text Römer 11, 16 bis 24, um den es hier ginge, nicht ausführlich auslegen, nur so viel. Ohne es näher zu begründen, lautet die These des Apostels, weil Israel in seiner überwältigenden Mehrheit den Glauben oder das Vertrauen auf Jesus als den Christus nicht angenommen hat und nicht annimmt, gelangen die Menschen aus den Völkern, also die nichtjüdischen Menschen, zum Gott Israels. Und das soll seine Landsleute, so sagt er es mehrmals, eifersüchtig machen, herausfordern, dass, im Licht des Christusereignisses gesehen, Israels Gott heilvoll an den Völkern der Welt handelt, wie es etwa in der Berufung des Abraham in Genesis 12 oder in der Verheißung der Wallfahrt der Völker zum Zion in Micha 4 oder Jesaja 2 verheißen ist. Dieses Eifersüchtigmachen der Anfangsstunde ist geschichtlich gesehen aus christlicher Perspektive endgültig vertan. Wo in der Geschichte hätten die Christen Israel eifersüchtig gemacht? Sie haben Israel verfolgt, nicht eifersüchtig gemacht. Sodass Klaus Wengst, der schon genannt worden ist, mit Recht sagt, in der Geschichte hat die Kirche Israel nicht eifersüchtig gemacht, ist die Kirche keine freundliche Herausforderung für Israel gewesen, sondern im Gegenteil eine Quelle von Angst und von Schrecken. Zitat Ende. Und an dieser Stelle, im Verlauf der Argumentation des Paulus, platziert Paulus das Bild der Metapher vom Ölbaum. Er schreibt, und wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Wenn aber einige von den Zweigen herausgebrochen sind, du aber, obwohl du vom wilden Ölbaum stammst, unter ihnen eingepfropft worden bist und Anteil bekommen hast an der fettwirkenden Wurzel des Ölbaums, dann erhebe dich nicht über die Zweige. Wenn du dich aber überhebst, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Mit dem Bild von der Wurzel und den Zweigen des Ölbaums entfaltet Paulus das Verhältnis von seinen nicht auf Jesus vertrauenden Landsleuten einerseits und jüdischen und nichtjüdischen Messiasgläubigen andererseits. Im Bild spricht Paulus also ausdrücklich von herausgebrochenen Zweigen, von anderswoher eingepfropften Zweigen und von der Wurzel des Ölbaums. Mit der Erwähnung einiger herausgebrochener Zweige ist implizit die Vorstellung von am Ölbaum verbliebenen Zweigen gegeben. Mit den herausgebrochenen Zweigen meint Paulus die nicht auf Jesus als Gesalbten vertrauenden Jüdinnen und Juden. Mit den am Ölbaum verbliebenen Zweigen hat er die jüdischen Messiasgläubigen, zu denen er gehört, im Blick. Und mit dem vom wilden Ölbaum eingepfropften Zweigen hat er die nichtjüdischen Messiasgläubigen im Blick, also die aus den Völkern. Auch diese bekommen, so sagt Paulus, Anteil, Zitat, an der fettwirkenden Wurzel, das heißt, sie haben Anteil an der Wurzel des Ölbaums, der fetthaltige Früchte hervorbringt. Mit dieser Wurzel ist Abraham gemeint, sind die Mütter und Väter gemeint. Das heißt, die Nichtjuden in der Gemeinde bekommen Anteil am Segen Abrahams. An was aber denkt Paulus bei dem Ölbaum? Unter Berufung auf Jeremia 11, 16 wird fast durchgängig und in aller Selbstverständlichkeit angenommen. Der Ölbaum bezeichne hier Israel. So kann dann zum Beispiel Eduard Lohse 2003 formulieren, dass die Israeliten durch ihren Unglauben sich selbst aus der Zugehörigkeit zum Gottesvolk gelöst hätten. Das hätten die Christen oft gerne, wenn das so wäre. Dass das aber eine zutreffende Deutung ist, ist nach allen anderen Ausführungen des Paulus im Römerbrief und darüber hinaus nicht anzunehmen, unwahrscheinlich. Denn er spricht immer von der Heiligkeit ganz Israels und der Unwiderruflichkeit der an Israel ergangenen Verheißungen Gottes. Also wäre diese Deutung gegen Paulus. Eine solche Deutung ist eher der schlechtigen, verwerflichen Fantasie der Kirche über Israel als Volk Gottes geschuldet. Die Identifizierung des Ölbaums, so sagt Maria in einem Aufsatz aus dem Jahre 2000, und in diesem Aufsatz bin ich ihr das erste Mal begegnet, also die Identifizierung des Ölbaums als Israel ist aufzugeben. An dieser Stelle, wie gesagt, kommt Maria Neubrand mit ihrer und, wie ich meine, erhellenden Deutung zum Vorschein. In dem programmatischen Aufsatz von 2000, den sie zusammen mit Johannes Seidel geschrieben hat, der, wenn ich das recht wahrgenommen habe, vor etwa 4 Monaten gestorben ist, hat sie hinsichtlich der biblischen Tradition für die Ölbaummetapher gezeigt, dass das Volk Israel nur im Ausnahmefall Referenzgröße für den Ölbaum ist. Wesentlich häufiger wird mit der Metapher, so schreibt sie, auf Einzelgestalten referiert, wobei die meisten Stellen messianisch konnotierbar sind. Und so schlägt sie vor, und Klaus Wengst, einer der besten Kenner des Römerbriefes im Kontext des christlich-jüdischen Dialoges, folgt ihr da voll auf. So hat sie vorgeschlagen im Ölbaum, Jesus als den Gesalbten, den Messias, zu sehen. Diese Deutung der Ölbaummetapher führt dann nämlich zu einem stimmigen Verständnis der paulinischen Aussagen, die unter den eingepfropften Zweigen vorgestellten Menschen aus den Völkern sind nach Meinung des Paulus ja gerade nicht in das Volk Israel integriert worden, sondern sie befinden sich im Gesalbten Jesus Christus und sie sind auch nicht unmittelbar auf Abraham, dem Vater Israels, bezogen, sondern vermittelt durch den Gesalbten Jesus Christus. Ist dies aber erkannt, dass nämlich der Ölbaum für Jesus als Gesalbten steht, muss auch nicht behauptet werden, dass die nicht auf Jesus vertrauenden Jüdinnen und Juden aus Israel herausgenommen worden seien, was für Paulus ein Ungedanke wäre. Denn im Prolog zu Römer 9-11 hatte Paulus seine nicht auf Jesus vertrauenden Landsleute, Geschwister, ja ausdrücklich als Israeliten bezeichnet, denen die Verheißungen gegeben sind, Präsens. Da der Gesalbte, der Messias, seiner Herkunft nach von ihnen, den Israeliten, kommt, gehören sie naturgemäß, kataphysis, also von Haus aus, zum Gesalbten.
Ich bin hier so ein bisschen der Mephistopheles der Veranstaltung. Ich bin nicht der Meinung von Maria, dass der Ölbaum für Christus steht, und ich hätte total gern mit ihr darüber diskutiert, aber das habe ich leider verpasst. Und so muss ich das Ihnen erzählen, was ich ihr gern erzählt hätte, nämlich, dass wir erstens zur Kenntnis zu nehmen haben, dass die Religionsgeschichte inzwischen ganz eigene Sichten auf das erste und zweite Jahrhundert hat und ganz fundamental die Einsicht, dass es im ersten Jahrhundert, dass es zur Zeit des Paulus weder ein Judentum noch ein Christentum gegeben hat, insofern also der Ölbaum etwas anders zu fassen ist, nach meiner Meinung. Es ist unbestritten, dass diese Metapher die Lieblingsmetapher des christlich-jüdischen Dialogs ist und dass sie von Gegnern des christlich-jüdischen Dialogs gerne heruntergespielt und von anderen gerne heraufgespielt wird. Und die schockierende Einsicht, dass es im ersten Jahrhundert noch gar kein Christentum im Sinne dieses Wortes und auch kein Judentum im üblichen Verständnis gewesen ist, diese schockierende Einsicht sollte uns weiterführen. Der Ölbaum ist keine Metapher fürs Judentum und auch keine Metapher für Christus, sondern der Ölbaum steht tatsächlich für Alt-Israel, nach meiner Meinung, im Unterschied zu Heinz Günther. Er kommt als Vergleich oder erstmal überhaupt kommt er 38 Mal vor in der hebräischen Bibel und steht in der Regel als Metapher für Wohlbefinden, für guten Lebensunterhalt zusammen, insbesondere mit dem Weinstock, spricht für die gute Qualität eines Landes, wenn dort also Ölbaum und Weinstock gedeihen. Er steht als Metapher für Segen und Fluch, aber er hat auch eine ganz besondere Konnotation und ich höre hier Hosea 14, heißt in der Übersetzung von Naphtali Tursinai, den ich besonders schätze in der Beziehung, heißt, will heilen ihre Abkehr, sie edelmütig lieben, weil sich mein Zorn von ihr gewendet. Sein will ich wie der Tau für Israel, das blühe wie die Blume und schlage seine Wurzeln gleich dem Libanon. Hinziehen, dass sich seine Reiser, seine Mächtigkeit dem Ölbaum gleicht. Es duftet wie der Libanon. Ich finde, hier ist alles beisammen, womit Paulus spielt. In den Kapiteln Römer 9 bis 11 dient meines Erachtens die Ölbaum-Metapher als Klimax, auf die alles hinläuft. Paulus nennt 7 Merkmale Alt-Israels, die tatsächlich im Präsens für immer Bestand haben, nämlich die Kindschaft, die Präsenz des Ewigen im Tempel. Als Paulus lebte, war ja der Tempel noch nicht zerstört, also die Präsenz Gottes im Tempel, die Kavod, die Doxa, der Bund, die Tora, der besondere Dienst und die Milde des Ewigen und die Abstammung von den Vätern. Und auf diese Abstammung von den Vätern läuft die Metapher zu. Paulus liebt Metaphern und Vergleiche und wir wissen, dass nicht alles, was hinkt, ein Vergleich ist. Das heißt, man muss genau hinschauen, was das Tertium Comparationis ist bei Paulus und das ist ziemlich spannend. Meiner Meinung nach ist es das Mehrheits-Minderheits-Verhältnis, mit dem Paulus hier operiert. Er betont, dass nur etliche Reiser ausgebrochen werden, Tinnes auf Griechisch, also nur ein paar. Die meisten Reiser werden nicht ausgebrochen. Das heißt, wir haben hier eine interessante Umkehrung dessen, dass nur einige ganz wenige Juden tatsächlich der Meinung sind, dass die Endzeit ausgebrochen ist und dass Jesus tatsächlich erweckt wurde. Aber es werden nur Tinnes, einige wenige Zweige ausgebrochen. Das ist spannend. Hier haben wir also eine große Umkehrung dessen, was man eigentlich im Bild erwartet. Und wir haben auch eine Art hermeneutischen Schlüssel, der ganzen Metapher vorangeht, Römer 11, 16, und da heißt es, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, ist es auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, sind es auch die Zweige. Und bei der Erstlingsgabe haben wir wieder eine Umkehrung, eine ganz intelligente Umkehrung, denn die Erstlingsgabe ist ja ein kleines Stück vom Teig, was abgesondert wird. Also diese Mehrheits-Minderheits-Geschichte ist es, auf die wir eigentlich achten müssen, exegetisch, wenn wir dieses Gleichnis auslegen wollen. Einige Reiser werden temporär und da haben wir die Brechung des Bildes, die bei Paulus auch sehr typisch ist, dass also jede Metapher eine Weile gut geht und dann nicht mehr. Die Zweige werden nur temporär ausgebrochen, um, und jetzt wird es theologisch, in einem Akt der freien Charis, der freien Milde des Ewigen, Platz zu machen für einige Heiden. Heiden, nicht Juden, die in diesen Baum eingepflanzt werden sollen. Das heißt, der Fokus der Metapher liegt nicht beim Entfernen der Äste, sondern bei der Chance, dass einige wenige zu diesem Baum hinzukommen. das judäisch-jüdische Ethnos, das von Gott erwählte Volk, das gemäß seiner Abstammung zum Baum gehört, also Kadaphysin, wird sozusagen angereichert durch einige Heiden, die trotz ihrer genealogischen Abstammung, also weil sie Heiden sind, Paraphysin, also dabei sein dürfen. Und damit wird sozusagen ins Bild gesetzt, was für Paulus total wichtig ist, nämlich die Völkerwallfahrt zum Zion. Inwiefern ist das Eifersucht reizend? Weil diese Völkerwallfahrt zum Zion, die sich in diesem Gleichnis ausdrückt, ein zweites Indiz dafür ist, dass die Endzeit angebrochen ist. Erstes Indiz ist die Auferweckung von den Toten. Zweites Indiz, es findet ja eine Völkerwallfahrt statt. Und das ist eine Völkerwallfahrt, das heißt, die Leute dürfen nicht Juden werden. Sonst wäre es ja keine Völkerwallfahrt. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig, dass die Heiden Heiden bleiben und als Heiden irgendwie inkorporiert werden in das in die Heilsgemeinschaft Alt-Israels, damit ein zweites Zeichen sichtbar wird, dass die Endzeit tatsächlich angebrochen ist. Das Schwierige ist dann die Rezeptionsgeschichte, da sind wir wieder völlig einer Meinung. Die christliche Rezeption erweckt den Eindruck, dass hier von zwei Bäumen die Rede ist, nämlich von einem Baum, der aufgegeben wird und verkümmert, während der andere wächst und gedeiht. Damit wären wir bei der Substitutionslehre. Und da aber eigentlich nur von einem Baum die Rede ist, müssen wir uns die Mühe machen, genau hinzuschauen, was hier eigentlich womit verglichen werden sollte. Es ist also nicht von einem Olivenbaum die Rede, dem nahezu alle alten Äste abgeschlagen wurden, um die neuen Zweige dort Raum greifen zu lassen, die dann ein völlig neues Gepräge dort verursachten, sondern der prägende Korpus ist Alt-Israel, bleibt Alt-Israel und das bleibt auch in seiner ganzen Charakteristik völlig erhalten. Das ist wichtig, Mehrheit und Minderheit. Natürlich konnte der Völkerapostel nicht voraussehen, dass sich im Laufe der ersten vier Jahrhunderte dann eben doch zwei Gemeinschaften herausbildeten und dass sich die Geschichte des werdenden Judentums und des werdenden Christentums nicht ohne weiteres mit der von ihm entwickelten Metapher in Übereinstimmung bringen lässt. Zumal sich das eschatologische Szenario nicht als so engmaschig erwies, wie Paulus es erwartet hat. Das stellt die heutigen Interpretinnen vor die anspruchsvolle Aufgabe, zwischen der Perspektive des Paulus und der heutigen Situation zu vermitteln. Im ersten Jahrhundert und noch einige Zeit darauf gab es keine klar umrissenen Entitäten, die man als Juden oder als Christen oder gar als Kirche hätte bezeichnen können. Im ersten Jahrhundert, also zu Lebzeiten des Paulus, gab es nur das eine Israel, eine ebenso ethnisch wie theologisch bestimmte Gemeinschaft, die kontinuierlich unter der Verheißung stand, das Volk Gottes zu sein. Und nun sollte diese Gemeinschaft einige Heiden in sich aufnehmen. Schon in den Generationen nach Paulus entwickelten sich jedoch verschiedene Strömungen, die von unterschiedlichen Akzenten der Tradition Alt-Israels gespeist waren. Also die jüdische Tradition eher von der Tora und die christliche Tradition am anderen Ende der hebräischen Bibel bei der apokalyptischen Prophetie. So entspann sich ein Ausschließungs- und Überbietungswettbewerb, der die eindeutig inklusiven Anliegen und Metaphern des Völkerapostels in ein exklusives Szenario verkehrte. Es konnte nur noch einen Pfad zur Rettung geben und die jeweils anderen waren auf dem Holzweg. Soweit meine Exegese und den Pfad zur Rettung beschreibt jetzt Heinz Günther.
Ja, spannend ist die Exegese und sie hält einen immer auf Trab und man findet Antworten. Ich habe eben die Antwort von Maria vorgetragen. Und wir stellen fest, wir sind wieder ganz am Anfang. Aber so ganz ist es nicht. Paulus spricht nämlich, nachdem ihm die Ölbaummetapher vermutlich nicht eindeutig gelungen ist, weil dann wäre es ja auch keine Metapher, denn der Metapher ist eigen, dass sie mehrdeutig ist und nicht eindeutig, aber darin präziser, so sagt Hans Blumenberg. Er bricht den Diskurs ab Und in Vers 25, der direkt auf unseren behandelten Abschnitt folgt, heißt es: Denn ich will nicht, dass ihr nicht wisst, Schwestern und Brüder, dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euch selbst klug seid. Nicht erkennen ist Israel teilweise widerfahren, bis die Vollzahl der Völker hineingeht in das Reich Gottes. Und ganz Israel wird auf folgende Weise, wie geschrieben steht, gerettet. Kommen wird aus Zion der Erretter. Und dann kommen zwei Jesaja-Zitate. Man muss auf diesen Schlussteil der drei Römerbriefkapitel genau schauen, denn sie sind in der Auslegungsgeschichte natürlich so aus christlicher Perspektive dargestellt, dass bei der Aussage, ganz Israel wird gerettet werden, kommen wird aus Zion der Erretter, Christen natürlich an Christus denken und damit null Punkte erreicht haben. Relativ selbstverständlich scheint das, wenn ich in die Auslegungsgeschichte schaue, der Text sagt das aber nicht. Es ist eine schwebende Syntax, es ist ein Punkt zu setzen. Das Heil für Kol Yisrael, also für ganz Israel, ist nicht konditioniert, also unbedingt. Und wie ich meine, und da denke ich, dass du mit mir übereinstimmst, der Retter für Israel, der aus Zion kommt, ist der Ewige selbst. Christen müssen sich also nun wirklich keine Sorgen darum machen, ob und wie Juden gerettet werden. Das ist nicht nur kein Gegenstand unserer Überlegungen, sondern das ist unverschämt übergriffig und zurückzuweisen. Wir brauchen uns keine Sorgen um die Rettung Israels zu machen, denn Paulus zitiert einen Traditionssatz. Kol Yisrael Yesh Lehem Hilek Lolam Haba. Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt. Diesen Traditionssatz zitiert Paulus an dieser Stelle und den können Sie in der Mishnah im Traktat Sanhedrin im 10. Kapitel zu Beginn nachlesen. Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt. Das bewahrt davor, dass Christen den Joker, den vermeintlichen Joker aus der Tasche ziehen und sagen, Age, aber doch. Was wir daraus lernen, Paulus führt den Diskurs nicht fort, der auch an einigen Stellen sehr schräg läuft, und er beendet diese drei Kapitel in einem Hymnus, einer Kompilation aus Versen aus seiner Bibel, und es ist, wie ich meine, einer der tiefgehendsten und ergreifendsten Hymnen. Lesen Sie ihn einmal nach, Römer 11, Vers 33 folgende. Womit ich aber schließen möchte, ist Folgendes. Und ich sage das ganz bewusst als christlicher Theologe, der im christlich-jüdischen Dialog sehr engagiert ist. Das ist ja gerade das Problem der christlichen Theologie, vorzugeben, mehr ergründen zu können und mehr zu wissen, als Menschen ergründen und wissen können. In der Mishnah heißt es im Traktat Chagiga in Kapitel 2, Absatz 1, jeder, der über vier Dinge nachgrübelt, für den wäre es besser, er wäre nicht geboren. Was ist oben? Was ist unten? Was war vorher? Was war nachher? Franz Rosenzweig schreibt dazu, wie wir der Grenzen unseres Wissens zu achten haben, so auch und nicht minder der Grenzen unseres Nichtwissens. Jenseits all unseres Wissens wohnt nämlich Gott. Jenseits all unseres Wissens. Darauf lege ich großen Wert. Er wäre nämlich ein Kleinkrämer, wenn er diesseits unseres Wissens existieren würde. Deshalb sollte, so meine ich, in christlicher Theologie demütige Selbstbeschränkung herrschen und gerade christliches Theologietreiben bestimmen und sich dem Judentum gegenüber nicht, weil in Jesus Christus gleichsam ein Joker aus der Tasche gezogen wird, als besserwissend verstanden werden. Christen wissen nicht mehr und sind nicht näher bei Gott und deswegen können sie die Rettung Israels getrost Gott überlassen. Das war ein Anliegen von Maria.
Ja. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Gäste, der scheidenden Susanne Thaler-Bardon und dem noch hier bleibenden Heinz-Günther Schörtler wirklich den allerherzlichsten Dank. Also ich denke, also ihr beide, Sie haben jetzt hier ein akademisches Feuerwerk abgebrannt, das seinesgleichen sucht und natürlich auch noch mit einer sehr guten rhetorischen Schulung. Vielen, vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.